Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Es ist der 18.12.2023, Folge 45 in der Season 11 von Just Baseball. Hallo, liebe Leute. Hallo, Florian.
Schönen guten Tag.
Nach dem Signing von Shohei Ohtani köchelt der Hot Stuff noch so schön weiter muckelig vor sich hin. Wir haben seitdem dann auch noch ein paar Vertragsunterschriften gehabt, auch den einen oder anderen Trade. Und wir wollen dann auch einmal nochmal zurückblicken auf diesen Shohei Ohtani, auf diese Vertragsunterschrift, die ja durchaus Schockwellen hinterlassen hat in der MLB, und wollen dann auch noch so ein bisschen was drüber sprechen oder besprechen, was seitdem passiert ist dann noch. Und es ist die letzte Folge für dieses Jahr, und lasst uns das Geschehen noch ein kleines bisschen rund machen. Florian, du warst damals nicht dabei, als Axel und ich diesen Notfall-Podcast aufgenommen haben. Axel ist heute leider nicht dabei, ihr habt schon gehört oder nicht gehört. Was ist seitdem in deinem Kopf vorgegangen?
Ein paar Tage später gab es die Nachricht, dass die Giants exakt dasselbe Angebot an Shohei Ohtanis Agenten abgegeben haben und er mich einfach nicht liebt. Mhm. Shohei liebt mich nicht. Und das ist jetzt natürlich im kompletten Hass umgeschlagen. Das heißt, ich will nie wieder über diesen Spieler reden. Nein, also ich habe eben erfahren, er hatte diesen Vertrag halt auch noch von anderen Angeboten bekommen. Die Angels haben es nicht gematcht, was man so lesen konnte, was, glaube ich, klar war. Und er hat sich dann halt dafür entschieden, in der Gegend zu bleiben, wo er ist. Und ich glaube auch für die Mannschaft, die in den nächsten Jahren eher mal eine World Series gewinnt, als es wahrscheinlich die Giants mit ihm getan hätten. Deswegen eine völlig sportlich verständliche Entscheidung. Und ich bin trotzdem verletzt und fühle mich zurückgelassen.
Was allerdings wirklich interessant ist, du hast die Angels erwähnt. Gerüchten zufolge soll Shohei Ohtani auch den Angels entgegengekommen sein und gesagt haben, hier, das ist das Angebot, was auf dem Tisch liegt. Ich würde auch hier bleiben, wenn ihr es ähnlich strukturiert, das Angebot. Sie haben es nicht ähnlich strukturiert, sie sind aus diesen 700 Millionen Dollar rausgegangen, beziehungsweise haben sich nicht damit eingemischt und haben am Ende dafür gesorgt, dass Shohei Ohtani bei den LA Dodgers dann unterschreibt. San Francisco, du hast es gesagt, hat exakt wohl das gleiche Angebot abgegeben. Unter anderem dann ja auch am Ende mit diesen Vertragsinhalten, wo sehr viel Geld, und zwar übermäßig viel Geld, dann am Ende des Vertrages beziehungsweise nach dem Vertragsende dann ausgezahlt wird. Wir wissen jetzt, wie sich der Vertrag strukturiert von Shohei Ohtani. Das wussten wir zu diesem Zeitpunkt damals noch nicht, als wir den Notfall-Podcast aufgenommen haben. 700 Millionen Dollar über 10 Jahre, das wissen wir. Es gibt kein Opt-out für Shohei Ohtani, es sei denn, auch das sind Gerüchte, Andrew Friedman, der General Manager, wird entlassen, beziehungsweise einer der anderen Top-Executives der LA Dodgers. Dann bekommt Shohei Ohtani ein Opt-out aus seinem Vertrag. Der Vertrag an sich stellt sich so, dass er in diesen 10 Jahren jeweils 2 Millionen Dollar während der Laufzeit bekommt und die 680 Millionen Dollar, die dann noch übrig sind, in den Jahren 2034 bis 2043 bekommen wird. Er wird jedes Jahr 68 Millionen Dollar bekommen. Es ist vom Collective Bargaining Agreement ist es so ausgelegt, dass man die Verträge so ausgestalten kann, wie man möchte, wenn man die Verträge nach hinten ausweiten will. Wir haben Bobby Bonilla, den Bobby Bonilla Day. Jetzt wird es einen Shohei Ohtani Day geben und sie werden ihm 68 Millionen Dollar zahlen bis ins Jahr 2043. Das ist nicht neu für die Dodgers. Das bekommt auch Freddie Freeman, also nicht die 68 Millionen Dollar, sondern nach seinem Vertragsende bekommt er noch Geld, und auch Mookie Betts bekommt nach seinem Vertragsende dann noch Geld. Und im Gehaltsgefüge, auf der Payroll, wird es sich darstellen, dass 46,5 Millionen Dollar ungefähr jedes Jahr auf der Payroll stehen für die LA Dodgers, die dann auch Luxury Tax relevant sind. Also er wird nicht mit 70 Millionen Dollar belastet, dieser Vertrag auf der Payroll der Dodgers, sondern mit 46,5 Millionen Dollar. So haben sie noch die Möglichkeit, vielleicht dann auch andere Spieler zu bekommen, wie sie dann ja auch bekommen haben mit Tyler Glasnow, den sie von den Rays getradet haben.
Rays?
Ja, Rays getradet haben und ihm dann sogar noch eine Vertragsverlängerung rausholen konnten. Manuel Margot kommt dann auch noch mit dazu. Also, es ist sehr viel Entgegenkommen von Shohei Ohtani. Er bekommt 2 Millionen Dollar im Jahr, damit kann man sich auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Los Angeles leisten, und ja, er hat ja schon ein bisschen was verdient bei den Angels, und nach seinem Karriereende kann er sich dann eine Insel kaufen, und zwar jedes Jahr.
Ja, wir hatten lustige Vergleiche in der Woche nach diesem Deal, lustige Vergleiche, dass das Bruttosozial- oder Bruttoinlandsprodukt von American Samoa ist $702 Millionen. Das verdient er halt in den nächsten 10 Jahren. Also das so Vergleiche waren dabei. Wir hatten Aufstellungen, dass du von den 70 Millionen, welches Team könntest du dir da zusammenstellen? Und da sind die Teams zusammengestellt haben mit wirklich guten Spielern, waren da ganz weit weg. Die gesamte American League Central hat eine Payroll in diesem Jahr von unter 700 Millionen. Ja, das ist für 5 Teams, aber man muss überlegen, das sind 103 Saisons, also 103 Spieler ungefähr für diesen Betrag. Und bei Shohei sind es 10 mit dem Betrag. Also so diese Vergleiche waren sehr lustig. Wir haben auch viele Kommentare dazu bekommen. Also es gab dann auch einige, also bei Instagram habe ich die dann gelesen, die dort geschrieben haben, vielen Dank dafür. Sowas so nach dem Motto, das ist doch fast wie Cheaten oder das ist doch... Naja, Betrug ist es nicht, weil es ist ja alles erlaubt. Und als aber dann zum Beispiel auch die Giants gesagt haben, wir hätten diesen Vertrag definitiv genau so angeboten und vor allem die Players Association sagt, hey, das ist mit uns komplett fein, ist das für alle erlaubt? Und natürlich ist das ein Trick, nenne ich es mal, oder nein, eine Auslegung des CBAs, wollen wir es mal so nennen. Eine Auslegung des CBAs, dass alle Seiten glücklich sind. Und ich glaube, hier wird niemand geschadet. Also weder die Taxpayer im Staate Kalifornien werden irgendwie geschadet, denn Shohei wird da weiter wohnen und der nimmt ja nicht nur 2 Millionen ein. Was haben wir jetzt? Werbeeinnahmen von roundabout 50 Millionen im Jahr. Ja. Wenn er sie denn in Kalifornien versteuert. Aber weißt du, was ich meine? Also ich sehe hier keinen, es gibt hier eigentlich niemanden, der geschädigt wird. Lustigerweise haben die Oakland A's haben ihm einen 1 Million Dollar Vertrag,
einen Dollar Vertrag
für 700 Millionen Jahre angeboten, den hat er abgelehnt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also auch da vielen Dank für eure Kommentare. Ich habe dann versucht auch mal zu erklären, naja, jedes andere Team hätte das genauso machen können. Das ist kein Trick, der nicht bekannt ist. Und es ist vor allem für Otani auch ein Beweis dafür, dass es ihm nicht nur um Geld ging. Ich finde das sehr bezeichnend. Also es gibt vielleicht andere Spieler, die dann sagen, ich nehme das Geld jetzt, ich will nicht erst in 10 Jahren, ich will jetzt. Oder
also ja, ich finde also, das schon entgegen.
Ja, also mit 700 Millionen Dollar vor Augen und dass ich das in 10 Jahren bekomme, da würde ich jetzt auch leicht reden können und sagen, mir geht es nicht ums Geld. Also
Nein, das ist klar, aber ich meine, es geht ihm Geld jetzt. Also natürlich geht es ihm ums Geld, klar. Er hätte auch für weniger spielen können, logisch. Der hat das Maximale für sich rausgeholt, alles cool. Aber was ich meine ist, er hat das Team nicht kaputt gemacht. Also er hat nicht die Luxury Tax kaputt gemacht, sodass jeder neue Spieler diesen Aufpreis kostet. Er hat versucht, das so einzubringen, dass auch die nächsten Jahre das Team immer oben dabei sein kann, was Spieler angeht. Und das finde ich ist ziemlich gut, das hat er gut gemacht.
Tony Clark hat gesagt, es wird mit uns, mit der Spielervereinigung, keine Salary Cap geben. Das ist so gewollt. Von der MLB, von der Spielervereinigung ist das so gewollt, solche Verträge zu haben. Das kann mir niemand erzählen, dass das in irgendeiner Weise missbilligend in Kauf genommen wird oder dass man sagt, man missbilligt es. Natürlich gibt es kleinere Teams oder Teams aus kleineren Märkten, die sagen, okay, das ist jetzt natürlich schon, sind jetzt natürlich mit Kanonen auf Spatzen schießen, beziehungsweise wir können uns das nicht leisten. Sie hätten es sich leisten können. Jedes Team ist von einem Milliardär im Moment in irgendeiner Weise geowned. Von daher, da gibt es Möglichkeiten. Und es ist so gewollt. Und deswegen ist das kein Cheating. Wie gesagt, was du gesagt hast, das hätten alle anderen Teams auch so machen können. Es sind natürlich die Ressourcen endlich dann auch für viele Teams, für den LA Dodgers vielleicht jetzt nicht. Die haben vor 10 Jahren haben sie den Riesenvertrag über 8 Milliarden Dollar für 25 Jahre für ihre Übertragungsrechte verkauft. Natürlich haben die Kohle und sie wollten unbedingt Shohei Ohtani haben und Shohei Ohtani, 70 Millionen Dollar, das kriegen die alleine durch die Logenverkäufe, das kriegen die alleine durch die Werbung wieder rein. Jeder Zweite guckt in Japan, guckt diese Spiele von Shohei Ohtani, was da an Werbeeinnahmen kommen wird. Ja, die internationalen Übertragungsrechte liegen in der Hand der MLB, aber selbst die verdient dann ja daran. Und deswegen, da gibt's überhaupt keinen Verlierer.
Es gab jetzt eine Liste, da standen leider keine Zahlen dabei.
48-Stunden-Rekord.
Ne, genau, 48-Stunden-Rekord von Shohei. Also mehr als jetzt. Und jetzt kommen wir wieder dazu, einen Lionel Messi oder einen Cristiano Ronaldo das mal bewirkt hatten. Und die sind ja nun in einer Sportart unterwegs, die weltweit noch einen viel größeren Markt hat, als Baseball es hat.
Also, und was du selber gesagt hast, die Japaner werden LA überfluten mit Werbe, mit Journalisten. Das wird jetzt weiter so gehen. Und das war ja schon, die Aufmerksamkeit der Angels war ja schon sehr hoch, auch in Japan. Und ich meine, Shohei Ohtani ist ein Superstar in Japan. Und genau das, die werden, das wird sich für alle Seiten komplett lohnen. Was ich gut finde, ist, dass er nicht untergeht in irgendeinem kleinen Team. Also, oh Gott, jetzt liebe Toronto Blue Jays Fans, das meinte ich nicht böse. Aber ne, diese Vorstellung, er wäre in Toronto gelandet, das ist, wäre okay. Sportlich in Ordnung, alles cool, ist seine Entscheidung. Aber du möchtest ihn dann schon bei den Yankees oder bei den Dodgers oder meinetwegen Red Sox, also bei den großen Teams sehen und nicht bei den Royals oder Blue Jays. Das gehört schon ein bisschen dazu, finde ich.
Wenn ich diesen Humble Brag noch bringen darf, ich habe ja für NTV einen Artikel geschrieben über Shohei Ohtanis Unterschrift und ich habe so ein, zwei Stunden überlegt, mit was ich das anfange, und dann habe ich diese Geschichte von dem Flugzeug erzählt, ja, das von Los Angeles nach Toronto geflogen ist und den Robert Hörjavec heißt er, glaube ich, den einen Typen von Shark Tank, also Höhle der Löwen auf amerikanisch, war an Bord, und als er gelandet ist, sind wohl Leute von der Zollbehörde mit reingekommen und haben gesagt, wo ist er? Und ja, dann saß er, wen meint ihr?
Der Tower, der, ja, Tower. Schöne, ja, genau. Grüße an alle, die im Flieger sitzen oder auch nicht. Ja. Also es war schon ein Hype, der fantastisch war. Also ich habe mich an dem Abend noch tatsächlich geärgert. Ich war unterwegs, ich war in Frankfurt privat unterwegs und habe mich schon sehr geärgert danach, dass er nicht zu den Giants gekommen ist. Und da merkst du, das bewegt jeden in irgendeiner Form. Also diese Entscheidung ist nichts, was, ja, Lourdes Gurriel Jr. hat bei den Arizona Diamondbacks unterschrieben, Entscheidung, sondern das ist schon etwas, was ganz Amerika bewegt hat, und das ist toll für Baseball, und was eben ja Auswirkungen jetzt für die nächsten Jahre auch in der Division hat, was die Chancen auf die World Series angeht. Also das ist schon eine Entscheidung gewesen, die haben wir so lange nicht gehabt, oder? Also ich, oder vielleicht,
nein, noch nie gehabt.
Hatten wir so eine Entscheidung mal. Mookie Betts war schon Wahnsinn, was man dann ja sieht, was am Ende dabei rauskommt. Schöne Grüße an den bartlosen Alex Verdugo. Aber es ist, das hat schon eine Erschütterung bedeutet und auch fantastisch. Also es war alles daran gut. Ich fand es alles toll.
Ja, wie gesagt, die Blue Jays Fans und die Giants Fans werden dann sich denken, ach Mensch, wäre ja schön gewesen, wenn er bei uns gelandet, ja, wäre. Jetzt ist er bei den Dodgers und wird für die nächsten 10 Jahre dort sein, 2024. Ja. Dann als DH spielen, man hat schon gemutmaßt, vielleicht kann er auch Leftfield spielen im nächsten, mhm, Jahr. Mal gucken, wie es laufen wird, mal gucken, was auch sein Arm macht. Von daher, da müssen wir so ein bisschen abwarten. Aber wo wir gerade bei japanischen Spielern sind, es ging ja auch in den letzten Tagen groß her mit japanischen Spielern, die gepostet wurden von der, mhm, japanischen Liga. Und ein Spieler, der gepostet worden ist und der jetzt im Moment sehr großes Interesse hervorruft, das ist Yoshinobu Yamamoto. Yamamoto ist ein Pitcher und er hatte im letzten Jahr für die Oryx Buffaloes, der NPB, hatte er ein 1,21er ERA, 0,88er WHIP, 169 Strikeouts in 164 Innings. Hat die Triple Crown für die Pitcher gewonnen und ist wohl auch ein Generationentalent. Und er kann bis 102 Meilen werfen und er hat sehr, sehr viel Interesse. Er war schon mit den Mets essen. Er ist dann auch schon in einem Flugzeug in die USA gewesen. Das ist deutlich transparenter, dieser ganze Prozess, als der bei Shohei Ohtani. Und es gibt jetzt wohl zwei große Konkurrenten, zwei große Rivalen rund um Yoshinobu Yamamoto. Das ist, auf der einen Seite sind das die Red Sox und auf der anderen Seite die Giants. Beide sollen ihm Verträge gegeben oder angeboten haben für mehr als 300 Millionen Dollar, 9 oder 10 Jahre. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dazu kommen die Mets, die ihn gerne haben wollen, und auch die Yankees haben Interesse angemerkt. Und da seht ihr und hört ihr, dass hier die wirklich großen Dickschiffe, selbst die Dodgers haben gesagt, wir könnten ihn uns auch leisten, dass hier die ganz großen Dickschiffe rund um Yoshinobu Yamamoto buhlen. Und da bin ich sehr gespannt, für wen er sich entscheiden wird.
Ja, ja. Vor allem, also was er ja selber gesagt hat, also, oder nicht er selber, sondern aus seinem Umfeld kam heraus, dass er ungern neben Shohei Ohtani spielen möchte. Gar nicht, weil er jetzt irgendwie sagt, der respektiert mich nicht oder so, sondern es ist vielleicht eher dieses, dann habe ich gar keine Aufmerksamkeit. Ja. Na, weil das muss man dann sagen, weil selbst wenn dann japanische Journalisten da sind, die werden nicht mit ihm reden wollen. Und auch da sind Spieler manchmal dann nur kleine Menschen, die auch gesehen werden wollen. Auch er ist ein kleiner
Baseballjournalist. Ich wäre gerne japanischer Baseballjournalist in den nächsten 10 Jahren.
Ja. Das, ich meine, es gibt ja noch weitere Spieler, ne, die dann weggepostet worden sind oder die jetzt wechseln sollen. Also die Japaner haben in den letzten Jahren, haben die japanischen Spieler schon einen sehr großen Einfluss genommen. Einen größeren, einen größeren Einfluss als in den 20 Jahren gefühlt davor. Das finde ich fantastisch. Also das macht ja alles besser. Wenn immer die besten Spieler in die MLB kommen, macht das Produkt ja auch besser. Ja, bei Yamamoto würde ich jetzt sogar vermuten, dass er eher zu den Mets oder Yankees geht, damit er genau so weit weg wie möglich von der Aufmerksamkeit ist, die auf der Westküste dann zu einer anderen Zeit liegen wird. Na, also dass er einfach davon wegkommt. Es wäre schade, wenn er nicht zu den Giants kommt. Ich sehe es auch nicht, dass sie es schaffen, weil ich glaube, dass er er möchte sich die Westküste nicht teilen. So würde ich es jetzt im Moment vom Bauchgefühl vermuten und kann mir gut vorstellen, dass die Red Sox und auch die Mets und Yankees dann eben da eine große, große Chance haben.
Er soll mit Masataka Yoshida gut befreundet sein. Vielleicht ist das auch noch ein Teil der Entscheidung, die für ihn sprechen könnte bei den Red Sox.
Ja, absolut. Also und ganz ehrlich, das ist ein junger Mann. Die Red Sox haben ein junges Team. Die sind nicht in Win-Now-Modus, aber die Chancen...
Die sind immer im Win-Now-Modus.
Okay, die Reds... Okay, also sie werden nächstes Jahr die World Series nicht gewinnen, aber die Chancen, dass das in den nächsten 5-6 Jahren passiert, bei dem jungen Team, bei dem, was dort mit ihm dann auch aufgebaut werden würde, das ist schon krass. Und das, also ich könnte verstehen, wenn er hingeht. Ich würde es ihm niemals verzeihen, weil ich mir euer Gerede darüber dann einfach die nächsten 7 Jahre anhören muss. Aber gut.
Du hast es dir zweimal schon angehört mit den World Series 2013 und 2018. Von daher.
Da wart ihr aber erträglich. Das stimmt.
Siehst du? Das werden wir auch 2024 und 2025 sein, wenn die Red Sox zum ersten Mal wieder Back-to-Back-Champion sein werden.
Ja, aber wie du gesagt hast, er ist gefühlt so ein Talent, über das man auch über die nächsten 5 Jahre sehr viel reden kann. Ne? Also das, was er geleistet hat in der Nippon Professional Baseball League, fand ich, das kann man schon hochrechnen und ihm wird sehr viel zugetraut. Und auch, also ist ja nicht umsonst der dritthöchst gerankte Free Agent in der Liste von TheAthletic.com. Ne? Also der ist noch vor Blake Snell zum Beispiel, vor Jordan Montgomery, vor Sonny Gray gewesen. Also ich bin sehr gespannt, wo er dann unterschreiben wird. Also das ist der nächste große Hype, glaube ich.
Das auf jeden Fall. Wir werden es an den nächsten Tagen wahrscheinlich erleben, dass
brauchen die Red Sox denn überhaupt Starting Pitching? Die haben noch Chris Sale und Oh Gott, ey, das ist auch wieder so etwas. Ach, wenn der Stein fällt,
das ist der letzte große Pitcher-Vertrag gewesen, den die Red Sox vergeben haben.
Ja.
Und Chris Sale.
Stimmt. Mhm. Stimmt.
Wie viele Innings hat er gemacht insgesamt? 150?
Naja. Hat ja super geklappt.
Wer auch wieder den Club wechselt, das ist Juan Soto. Und Juan Soto, der wechselt an die Ostküste. Und man möchte fast meinen, dass auch er der Aufmerksamkeit schon Shohei Ohtani ein bisschen aus dem Weg gehen möchte. Die San Diego Padres waren von Anfang an offen für eine Vertrags- oder für einen Ortswechsel von Juan Soto. Juan Soto hat selber dann auch gesagt, naja, vielleicht ist es jetzt die beste Zeit. Und er wechselt zu den New York Yankees zusammen mit Trent Grisham, beides Outfielder. Und die Padres bekommen dafür Michael King, Rechtshandwerfer, Johnny Brito, auch Rechtshandwerfer, Drew Thorpe, auch Rechtshandwerfer, Prospect Nummer 99 in der MLB nach den MLB-Rankings. Rechtshandwerfer Randy Vasquez ist das Nummer 13 Prospect für die Yankees in der Prospect-Ranking-List und Catcher Kyle Higashioka. Soto hat in der letzten Saison einen OPS-Plus-Wert von 158 gehabt, 100 ist Durchschnitt, und hat 35 Home Runs, 32 Doubles, ein Triple und 109 RBI geschlagen. Er hat im Juli 2022 eine Vertragsverlängerungsunterschrift nicht gegeben für 440 Millionen Dollar und 15 Jahre für die Washington Nationals, ist dann getradet worden zu den Padres und wird jetzt dann auch wieder getradet. Er ist nach der Saison 2024 Free Agent, hat jetzt allerdings schon gesagt, dass eine Vertragsverlängerung für ihn jetzt kein Thema ist. Und was den New York Yankees Bauchschmerzen bereiten sollte, sein Agent ist Scott Boras, der eigentlich keine Unterschriften während eines Vertrags macht, sondern seine Jungs immer in die Free Agency gehen lässt.
Ich glaube, das haben die Ich würde behaupten, das haben die Yankees auch so genauso geplant. Also ich glaube, dass sie nicht jetzt unbedingt mit ihm in einer Langfristigkeit von den nächsten 7, 8, 9, 10 Jahren geplant haben.
Also sie haben eine ganze Menge abgegeben.
Ja, aber für Juan Soto. Also auch nicht für irgendwen.
Für ein Jahr für eine Juan Saison. Soto.
Ja, ja. Das reicht ihnen aber vielleicht erstmal. Also diese kurz. Also und dann kann er sich auch dran gewöhnen. Wie ist das in New York? Wie findet er sich mit diesem kurzen Right-Field zurecht? Wie wird er defensiv
wahrscheinlich
in
sehr, sehr
in
gut.
Ballpark? Wahrscheinlich sehr, sehr gut, genau. Aber, also ich finde trotz allem, die Yankees sind für mich, haben für mich das richtig gemacht. Aber, und das ist das Verrückte, die Padres auch. Weil die Padres, und ich habe das letztes Jahr, ich habe gesagt, einer von den dreien muss da weg, damit die sich weiterentwickeln können. Und das meinte ich nie böse dem einzelnen Spieler gegenüber, sondern einfach, du kannst nicht drei Superstars haben, die um die Aufmerksamkeit, die um Teamlead, also um die Führung im Team kämpfen, die quasi der Go-To-Guide sind. Das funktioniert nicht. Und jetzt haben sie nur noch zwei. Und ich glaube, auch für die Padres ist das ein absoluter Gewinn. Und die werden in diesem Jahr besser abschneiden als im Jahr davor. Obwohl Juan Soto nicht dabei ist. Und das finde ich, deswegen hat dieser Trade für mich nur Gewinner. Tatsächlich, ich kann an dem nichts Schlechtes finden.
Ich sage dir nach der Saison 2024 nochmal Bescheid, ob die Yankees Gewinner sind in dieser Geschichte, weil sie haben Michael King abgegeben, den sie eigentlich nicht abgeben wollten, und sie haben Randy Vasquez abgegeben, beziehungsweise Drew Thorpe abgegeben, den sie eigentlich auch nicht abgeben wollten. Es war ein ziemliches Hin und Her zwischen den Yankees und den Padres, und die Yankees haben schon so ein kleines bisschen gehadert, weil ihr Pitching ist auch nicht unbedingt tief. Sie haben Garrett Cole, ja, aber der ist ja immer verletzt. Sie haben Carlos Rodon, der noch nicht die Erwartungen erfüllt hat. Sie haben Nestor Cortes, der letztes Jahr ein schwaches Jahr hatte. Ja, und dahinter wird es dann, ohne Luis Severino, der ja nicht mehr dabei ist, wird es dann schon ein bisschen dünn. Und wenn man sich hier von 4 Pitchern trennt, von dem nicht jeder ein Starting-Pitcher-Prospect ist, aber trotzdem, wenn man sich da von 4 Leuten trennt, dann muss da schon dann auch die Überlegung da sein, wir haben die Möglichkeit, Juan Soto für einen langfristigen Vertrag oder einen langfristigen Vertrag schmackhaft zu machen.
Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube das nicht. Ich glaube, das wäre deren Planung nicht. Ich glaube, die wollten nächstes Jahr einfach die Offensive, oder die wollten offensiv stärker sein als dieses Jahr oder diese Saison, in der nächsten Saison. Das ist, glaube ich, die Planung. Aber du hast vollkommen recht, das kann sich alles anders ausgehen. Ja, natürlich. Denn ich glaube, Die Yankees hatten ja auf beiden Seiten des Balles die Probleme letztes Jahr, im Pitching und Hitting. Und die Hitting-Seite haben sie einen Teil davon in irgendeiner Form ja geschlossen. Ne? Also, und vor allem ja auch, wer muss wo dann spielen. Ne? Also Giancarlo Stanton könnte dann vermutlich der Everyday Designated Hitter werden.
Ja,
was glaube ich nicht, weil es auch nicht schlecht ist. Gesund war er ja auch nicht, wenn er dann auch noch gespielt hat. Ne? Also das ist ja auch jetzt jemand, der nicht unbedingt, reliable, also hier zuverlässig ist. So, und deswegen, ich finde, du hast mit Alex Verdugo, ich meine, das ist ein bisschen untergegangen, oder? Also das ist kein schlechter Leftfielder. Ja. Also er mag jetzt in Boston nicht so eingeschlagen sein, wie sich die Leute erhofft hatten. Aber das ist ja kein schlechter.
Er hatte das große Problem, dass er das Hauptpiece war für Mookie Betts,
genau. Und jetzt überleg mal, wenn du in einer Line-Up bist, wo du Aaron Judge, Juan Soto, Anthony Rizzo hast, Giancarlo Stanton, ich glaube, dann ist es nicht schlimm, wenn deine Performance nicht so ist, wie man es vielleicht in dem anderen Team erwartet hat. Das heißt, auch das ist wieder eine super zusammengesetzte Geschichte von den Yankees. Also bisher haben meiner Meinung nach die Yankees sehr viel richtig gemacht in dieser Offseason. Was fehlt, da hast du vollkommen recht, ist noch ein Starting-Pitcher, aber es sind ja auch noch ein paar im Gespräch. Sie könnten sich ja diesen Montgomery holen, oder?
Ja, also sie haben jetzt, was sie auf jeden Fall hinbekommen haben, ist jetzt ihr Outfield so zu ordnen, dass nächstes Jahr wahrscheinlich kaum Fragezeichen dabei sind. Mhm. Alex Verdugo im Left Field, Juan Soto im Right Field, Aaron Judge im Center Field. Das ist ein sehr, sehr gutes Outfield, auch defensiv. Also Alex Verdugo im Left Field wieder keine Probleme haben. Juan Soto hat zwischendurch das eine oder andere Problem, aber das Right Field ist so kurz und ist nicht unbedingt kompliziert, dass er da auch keine Probleme bekommen wird. Und Aaron Judge hat mit dem Center Field sowieso überhaupt keine Probleme. Von daher, da gehe ich davon aus, dass das in Ordnung sein wird. Sie müssen jetzt das Pitching adressieren. Und genau, wie gesagt, sie sind bei Yoshinobu Yamamoto, sind sie mit drin, und ich bin sehr gespannt. Aber ich bin auch sehr gespannt, und ich möchte mir erst ein Urteil anmaßen, nach 2024, wenn man wirklich sagen kann, ja, die Yankees haben es geschafft, Juan Soto einen, 12-Jahres-Vertrag für $400 Millionen zu geben und er bleibt da und erfüllt die Erwartungen, weil ansonsten ist das ein sehr, sehr teurer Einjahrestrade gewesen.
Genau, du hast auch vollkommen recht. Also dann die Nachbetrachtung wird es tatsächlich zeigen. Bisher sehe ich das als sehr, sehr positiv, alles, was passiert ist. Aber das kann natürlich, wie du selber sagst, kann das ganz, ganz, ganz krass umschwenken, wenn genau das eintritt, was du gerade gesagt hast, ja. Der ist erst 25 Jahre alt, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, also auch da, und der ist jetzt schon dreimal getradet worden. Das ist alles so, oh wow. Also das ist alles so ein bisschen, stell dir mal vor, der wäre die ganze Zeit mit Bryce Harper bei Washington geblieben. Weißt du, so ein bisschen Kontinuität und dann seine Leistung weiter steigern. Das wäre ein ganz anderes Team, als die Nationals es jetzt sind. Also 25 Jahre, dritter Trade zu nicht schlechten Vereinen. Also es ist schon Wahnsinn.
Zweiter Trade.
Ja, das ist schon verrückt.
Juan Soto, 2025 ist er bei einem anderen Team als den Yankees.
Ja, würde ich auch
sagen. Meine bold prediction.
Ja, der wird irgendwo geholt werden. Wir haben ja jetzt ein paar Teams, die on the rise sind und die jetzt dieses Jahr nochmal eine Chance haben, zu beweisen, dass sie in der Lage sind, dann die nächsten Jahre auch erfolgreich zu werden. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man dann sagt, pass auf, du kommst dann zu uns und wir bauen uns ein richtig cooles Team mit dir, mit denen noch weiter auch jungen Leuten hier auf. Sowas wie die Royals zum Beispiel, oder?
Ja, die Royals, davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber du hast eine schöne Überleitung geschafft.
Ja, das wollte ich machen.
Mhm. Also es stand nicht auf meiner Bingo-Karte im Oktober 2023, dass die Royals das aktivste Team in den ersten 6 Wochen der Offseason sein würden. Sie haben 6 Spieler bislang schon geholt als Free Agent Signings und das hat nach allem, was man bis jetzt so gelesen hat, beziehungsweise wenn man die Spieler dann auch kennt, Sinn und Verstand. Und das ist ja auch nicht unbedingt immer etwas, was man von Baseballteams erwartet, Sinn und Verstand. Sie haben sich Pitcher Seth Lugo geholt. Sie haben sich Chris Stratton geholt als Pitcher. Sie haben sich Will Smith geholt, auch als Pitcher. Hunter Renfroe für aus Outfield und Michael Wacker für Starting Pitching. Und das ist einfach eine Aktion gewesen, wo man sagen kann, ey, was habt ihr denn vor? Aber was man so hört und liest, ist den Royals ganz klar, die American League Central ist im neuen Jahr absolut gewinnbar. Man muss nicht unbedingt das absolut Überteam haben, um die American League Central im nächsten Jahr zu gewinnen. Wenn man weiß, dass die Chicago White Sox jetzt eigentlich alles dafür tun, dass sie Dylan Cease dann auch loswerden wollen, die ja dann auch schon einige Spieler losgeworden sind und wo man sagt, vielleicht sind die wirklich im Rebuild. Die Cleveland Guardians haben gesagt, sie wollen von der Payroll runter. Die Minnesota Twins haben gesagt, so richtig viel Payroll aufbauen wollen wir dann auch nicht. Die Detroit Tigers sind in einer ähnlichen Situation wie die Kansas City Royals und haben gesagt, vielleicht geht ja im nächsten Jahr was. Und das ist etwas, wo man sagen muss, die Royals sagen jetzt, okay, wir wollen hier, jetzt in diese Lücke stoßen und wir haben die Möglichkeit, vielleicht mit 85 Siegen oder 88 Siegen im nächsten Jahr diese Division zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen. Und das finde ich, was sie heute da gemacht haben mit ihrem, dass sie Starting Pitching verstärkt haben mit Michael Wacker, der jetzt im sechsten Jahr beim sechsten Team ist, aber es liegt nicht daran, dass er schlechte Leistungen gebracht hat, sondern einfach, dass er einmal immer so ein Movable Piece war. Chris Stratton und Will Smith für die späten Innings, Seth Lugo, Hunter Renfroe, der ein sehr zuverlässiger Outfielder ist. Ja. Für mich hat das alles Sinn und Verstand, was sie gemacht haben. Es ist nicht der ganz große Splash gewesen, wie zum Beispiel die Rangers vor ein paar Jahren, als sie Semien und Seager geholt haben. Aber ich mag diese Moves, die sie gemacht haben, extrem.
Ja, und jetzt, ich habe bei mir noch in meiner Pocket liegen einen Artikel aus dem SB Nation-Umfeld der Royals, die gesagt haben, so, you're a team who doesn't want to spend money. So, was macht man jetzt eigentlich, wenn du nicht bei den Großen dabei sein kannst und es vielleicht auch nicht möchtest von Seiten der Owner, weil du, ja, das darf man auch bei dem allen nicht vergessen, du willst ja auch mit deinem Team Geld verdienen. Du willst ja nicht einfach Geld rausschmeißen, sondern du möchtest vielleicht damit Geld verdienen. Und das habe ich immer noch im Hinterkopf gehabt und habe so mir überlegt, okay, oh Gott, dann wird das wieder eine super schwierige Saison für die Fans der Royals, denn da passiert nichts. Also die werden ja bei ihren, wir haben unsere jungen Leute unter Vertrag, ne? Weil Bobby Witt Jr. wollte ich als erstes nennen, ist 23 Jahre alt. Auch Nelson Velasquez ist 25 Jahre alt. Du hast also die Leute, die du selber gedraftet hast, die baust du langsam weiter auf und du zeigst denen, was dann kommt so in der Zukunft. Und jetzt holen sie sich mit Hunter Renfrow, was du genau gesagt hast, einen erfahrenen Spieler. Das ist schon mal klasse. Aber dann sagst du, naja, wir haben derzeit nicht so viele Pitcher. Wir holen uns Michael Walker und Seth Lugo. Fantastischer. Also besser kann man es doch nicht machen, weil das alles nicht viel Geld kostet und du trotzdem vernünftige Leute bekommst. Und dann hast du gesagt, ja, und unser Bullpen. Und genau diese, also das Stratton-Anderson-Smith-Konglomerat, das finde ich, ist, also ich habe im Moment kein Team, was eine bessere Offseason hat als die Royals. Also was jetzt so die kleinen Teams angeht. Ja. Das haben die richtig gut gemacht. Und dein Hinweis, die American League ist Central, ist sowas von offen, wie du es gesagt hast. Warum denn nicht? Warum den jungen Leuten nicht jetzt schon die Chance geben? Komm, dreht auf, macht alles, was ihr tun wollt. Haut rein, wir unterstützen euch. Ich finde, das ist von den Royals das Beste, was sie seit der World Series quasi dann gemacht haben.
Man muss ja auch so dazu sagen, die Royals sind 8 Jahre von ihrer World Series entfernt und 9 Jahre von dieser World Series gegen die Giants. Also es ist ja noch gar nicht lange her, dass sie wirklich ganz oben waren. Sie haben dazu ein fantastisches Stadion und der Owner sagt jetzt, okay, dann geben wir mal Passion ein bisschen
Fans,
Geld aus.
Ne? Also die Fans sind jetzt dabei wieder. Die sind, ich würde super gerne jetzt ein Kansas City Royal Fan sein, weil irgendwie bewegt sich gerade was.
Und ja, Kansas City liegt in Missouri.
Missouri, genau. Du liest über die Otanis, über die Yamamotos und so weiter und du weißt, da bist du weit von weg. Aber das, was du in der Lage bist zu tun, die Hausaufgaben, die hast du jetzt gemacht. Und warum denn nicht dieses Jahr die Royals als relevantes Team in der American League Central? Ich finde die Vorstellung finde ich fantastisch.
Ja. Ich habe The Athletic-Artikel dann auch noch dazu gelesen und es war wohl auch ziemlicher Frust dabei bei den Royals, dass sie jetzt zweimal, wo die Draft nicht mehr nach Siegen beziehungsweise nach Niederlagen ausgemacht wird, sondern dass es eine Lottery geben wird und dass die zweimal zu den Gekniffenen gehörten. 2022 hatten sie den 5th schlechtesten Record und sind an 8. Stelle durften sie erst draften. Mhm. Jetzt dieses Jahr haben sie die 2. schlechteste Bilanz gehabt und durften erst an Position 6 draften. Also sie waren dann auch wirklich frustriert, dass ihre Bemühungen in Anführungsstrichen möglichst hoch zu draften dann auch so mit vom Baseballgott mit Desinteresse gestraft worden sind, dass ich jetzt gesagt habe, ja gut, dann müssen wir jetzt müssen wir auch was machen.
Ja? Ja, und wenn du dir die Rankings des letzten Jahres anguckst, Starting Pitching und Relief Pitching, entweder vorletzter oder vorletzter Platz, da werden sie dieses Jahr nicht landen. Und das reicht eben vielleicht auch schon, um in dieser Division relevant zu werden. Und genau, und das mit den Guardians hatten, glaube ich, den ersten gewonnen, ne? Hatte ich das noch richtig in Erinnerung? Ich glaube, die haben den First Pick gewonnen.
Ja, genau.
Und haben 76 Siege, ne? Und das sind 20 Siege mehr als die Royals. Das ist schon echt mies. Ja, also das Bemühen, junge oder viele gute Draftpicks zu bekommen, konnte man ihnen nicht abreden, aber es hat nicht geholfen. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen. Vielleicht ist das ein Zeichen für viele andere, dass du sagst, du kannst dich nicht nur auf den Draft verlassen, du musst selber noch weitere Hausaufgaben machen. Und das haben sie getan und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was dann in diesem Jahr daraus wird.
Garrett Hampson ist der 6. Spieler, den wir noch vergessen haben, Infielder, der einen Jahresvertrag unterschrieben hat für 2 Millionen
Utility,
Dollar.
Utility, ne? Ja, Utility-Player.
Und, dann, ja. Der ja für Miami in den letzten Jahren gespielt hat. Aber auf jeden Fall, Garrett Hampson gehört zu den 6 Spielern, die Kansas City Royals unter Vertrag genommen haben. Sie sind wahrscheinlich noch nicht am Ende, aber das, was sie gemacht haben, ist deutlich aktiver als das, was andere Teams gemacht haben bislang in dieser Offseason, die immer noch so ein ganz kleines bisschen langsam vor sich hingeht. Und wir haben, glaube ich, bei Instagram auch so ein Ding gepostet. NBA und NFL innerhalb der ersten 24 Stunden der Free Agency, alle großen Free Agents weg. Bei in der MLB heißt es im Dezember noch, ja, es ist in Gesprächen. So. Ich meine, ich mag das ja. Es wird schön gestreckt und wir haben jetzt nur noch 102 Tage, glaube ich, bis zum Opening Day. Von daher, ich habe kein Problem damit, dass es möglichst viel Nachrichten in der Offseason geben wird und die dann auch schön gestreckt sind.
Ja, genau. Und es bleiben ja auch noch, also wenn man die Liste mal durchgeht von den Free Agents, die bisher noch nicht verpflichtet worden sind, also da bleiben ja noch welche übrig. Cody Bellinger, jeder möchte, dass Cody Bellinger in seinem Team spielt. Blake Snell, Jordan Montgomery habe ich angesprochen, Matt Chapman, Josh Hader, Marcus Stroman, Shota Imanaga meinte ich noch, der auch einer dieser Japaner, die für Furore sorgen werden. Jetzt etwas erfahrener Spieler, aber passt, ne? Rhys Hoskins hatten wir angesprochen, Lucas Giolito, Jorge Soler, Teoscar Hernandez. Also da sind noch genügend Spieler, die ein Team sofort besser machen können und auch den Wettbewerb in der jeweiligen Division. Und wenn sich das jetzt noch bis zu den entsprechenden Deadlines zieht, ja, kann doch uns recht sein, oder? Also du hast, also ich meine, die Giants haben endlich mal eine Verpflichtung gemacht, aber für die ist ja immer noch alles offen. Die können sich noch einen Jordan Montgomery holen oder einen Blake Snell. Ja, also.
Ja.
Daher. Ich finde das gut, auch gut. Bin da voll Fan von.
Ja. Wer auch Fan von seinen Spielern ist, die er jetzt länger unter Vertrag genommen hat, sind die Arizona Diamondbacks. Die haben nämlich jetzt mit Lourdes Gurriel verlängert. Lourdes Gurriel hat von Anfang an gesagt, als er bei den Arizona Diamondbacks war, ich möchte hier gerne bleiben. Phoenix ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt die schlechteste Stadt zum Leben. Und er hat sich gedacht, Mensch, das wäre doch in Ordnung, wenn ich hier weiterspielen könnte. Und er hat jetzt einen Dreijahresvertrag über $42 Millionen unterschrieben. Und es gibt eine Cluboption für 2027, also für das vierte Jahr, nochmal mit $14 Millionen. Und ein Opt-out nach 2024 für Lourdes Gurriel Jr., der, nachdem er getradet worden war zu den Arizona Diamondbacks, sehr dafür gesorgt hat, dass sie erstens in die Playoffs kommen und zweitens in den Playoffs eine wirklich richtig gute Postseason gespielt hat. 3 Doubles, 3 Home Runs, 11 RBI, 2 Stolen Bases in 17 Postseason-Spielen für Lourdes Gurriel Jr. Ergibt Sinn. Und wenn man Fan eines Teams ist, das gerade die World Series erreicht hat, dann möchte man ja gerne, dass die Spieler da auch bleiben. Und was man so hört und liest, ist Lourdes Gurriel Jr. ein guter Typ. Und wenn man den dann unter Vertrag nimmt, einen wirklich soliden Outfielder, kann man nicht so richtig viel falsch gemacht haben.
Nein. Und du hast Eugenio Suarez im Trade von den Mariners bekommen, der dann deine Third Base verstärkt. Na, also das, na, mit Evan Longoria wird da jemand jetzt nicht mehr stehen, und du hast diese Baustelle wieder geflickt. Das Team war so gut, dass es im letzten Jahr in der National League West zwar nicht um den Titel mitkämpfen konnte, aber bis in die World Series gekommen ist. Also viel falsch hast du nicht gemacht. Eduardo Rodriguez als Free Agent auf der Pitching-Seite geholt. Ganz ehrlich, die haben sich nicht verschlechtert. Also das, was man vorher sonst manchmal bei diesen Überraschungsteams hatten, ne, die dann, also bei den Diamondbacks ja noch schlimmer, die waren sowas von unterm Radar wie nichts anderes. Also ich finde auch da bisher, das haben die sehr gut gemacht, und ich hätte mich auch gewundert, wenn sie ihm nicht einen Vertrag anbieten, weil er das Team besser gemacht hat. Und jetzt nicht Juan Soto oder Shohei Ohtani besser, aber er hat das Team besser gemacht. Und
ja, er verdient aber auch nicht wie Shohei Ohtani oder
naja, Juan genau. Soto. Naja, genau. Deswegen, ich finde, das ist, also auch da, die Diamondbacks, bitte nicht unterschätzen, die werden wieder diesen Baseball spielen, den wir in den Playoffs gesehen haben. Und das, also zu viele Konkurrenten in der National League West dieses Jahr sehe ich. Das ist echt nicht schön, muss ich sagen.
Aber die San Francisco Giants wollen ja da entgegengehen.
Und ah, du hast, guck mal. Nun hast du es verstanden. Nicht schlecht.
Es hat zweimal angeboten, zweimal ignoriert. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Und dass die Überleitung, dass sie von mir vorhin eben nicht gut gemacht worden ist, das tut mir leid. Aber meine Überleitung war nicht ganz so gut, aber die Giants haben Jungho Lee unter Vertrag genommen, und Jungho Lee hat jetzt einen 6-Jahres-Vertrag für mindestens $113 Millionen unterschrieben.
Ja, und das ist der längste Vertrag, seit es mal einen für Barry Bonds gab. Also die Giants haben sich hier ordentlich aus dem Fenster gelehnt für diesen Spieler. Auch da ist es etwas, na, du, es ist kein Shohei Ohtani, es ist kein Aaron Judge, es ist auch kein Juan Soto, das wissen wir jetzt. Und ich glaube auch, dass die Giants sich davon verabschieden müssen, dass diese Leute nach San Francisco kommen, derzeit noch nicht, bei Juan Soto könnte es ja nächstes Jahr dann was werden, aber dieses Jahr halt noch nicht. Und da muss man schauen, was muss ich adressieren, welche Schwächen muss ich aus dem letzten Jahr jetzt mal mit einem Spieler von außen beheben. Und das war die defensive Leistung im Outfield. Da bringt Jungho Lee, ich glaube, 6 Golden Gloves mit aus der KPB, heißt sie, glaube ich, ne? Korean Professional Baseball League. Und Offensive. Jungho Lee ist kein Powerhitter, also er hat nicht viele Homeruns geschlagen, aber er kommt mit einem über 300er Career Average in der Korean Baseball League. Und ich glaube,
das ist der neue
Ichiro. Vielleicht genau das. Und ganz ehrlich, ich bin total glücklich, dass wir so einen haben. Also natürlich freust du dich, wenn du jemanden hast, der die Bälle aus dem Stadion schlägt. Wir spielen aber im Oracle Park. Da ist das nicht so einfach.
Wir spielen auf einem 10-Hektar-Acker.
Ja, genau. Und da ist es halt nicht einfach. Und genau das, wenn du dann jemand bekommst, der ein 421er On-Base-Percentage hat, also nehme ich. Ja. Sorry, das nehme ich. Ein 329er Average im letzten Jahr. Also MVP der Korean Baseball League. Ja, jetzt ist es Korea, ja, das kann man nicht 1:1 vergleichen, weswegen die Prediction bei ihm natürlich nicht in diesen Sphären sein wird. Aber du hast einen Kontakthitter, der passt zu dem Team, dass wir eben, wir haben Geschwindigkeit, wir haben junge Leute, das heißt, wir brauchen jemanden, der den Ball ins Spiel bringt, und das ist er. Und eine tolle Sache, er hat sich sofort in die Herzen der, der Fans geredet, weil er dann sowas wie Let's go San Francisco und go Giants gesagt hat, und alle, oh, das ist so ein toller Typ.
Weißt man du, das ist so einfach zu kriegen als Fan, ne? Das ist der Wahnsinn.
Ist es schlimm? Nein, und es ist auch etwas, na, ich meine, die asiatische Gemeinde in der Bay Area, die ist super hoch. Und es sind eben nicht nur Japaner, sondern es ist von überall her aus dem ganzen asiatischen Raum. Bob Melvin wird ja nachgesagt, dass er sehr, sehr gute Kontakte zum asiatischen Baseballspielern und asiatischen Baseball hat. Also auch das passt jetzt auf einmal. Ich bin super glücklich, es ist eine tolle Verpflichtung, da kann man ganz viel drumherum sich vorstellen, wie es in der Lineup nächstes Jahr aussieht. Unser Outfield hat endlich eine Defensive. Ich glaube, nach den Red Sox waren wir das schlechteste Outfield in der gesamten MLB. Das hat sich jetzt schon mit einem Spieler, wird es nicht mehr das schlechteste sein. Also ich bin total zufrieden, und so wie ich das bisher gelesen habe, ist das in der Presse auch so und auch in von den Fans. Also das passt schon sehr, sehr gut. Und ich bin sehr glücklich, dass wir endlich mal auch mal an der Reihe waren. Und bin wirklich froher Hoffnung, nicht nur was die Geschenke vom Weihnachtsmann angeht, sondern auch was die nächste Saison angeht.
Jungho Lee, für die Giants 6-Jahres-Vertrag unterschrieben. Hast du jetzt noch eine versteckte Überleitung eingebaut? Nicht?
Dann können wir jetzt noch
zum schönsten Schnörres der Liga kommen.
Carpenter?
Nee, Andrew Chaffin.
Chaffin, ah, okay.
Ich hätte Carpenter müssen wir eigentlich auch noch besprechen. Das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt.
Andrew Chaffin. Die Schnörres-Trade.
Aber Andrew Chaffins Schnörres ist noch eine Spur cooler als der von Matt Carpenter. Andrew Chaffin hat bei den Tigers unterschrieben zum zweiten Mal. Er war schon mal 2022 bei den Tigers und hat jetzt einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, einen Ein-Jahres-Vertrag mit einer Club-Option für die 2025er Saison. $5.5 Millionen kann er verdienen mit Incentives. $4.25 Millionen sind sicher. Er bekommt 125.000 für 50 Spiele, die er pitcht, 250.000 jeweils für 55 und für 60 Spiele, die er pitcht, 300.000 für 65 Spiele, die er pitcht, und 325 für 70 Spiele. Also wenn er 70 Spiele pitcht, bekommt er die $1.25 Millionen dann noch nach. Also es ist nicht, dass das nur um 50.000 erhöht wird, sondern die 125.000 bekommt er schon für 50. Dazu bekommt er zusätzliche 250.000 für 55, zusätzlich nochmal 250 für 60. Also das ist nicht so schlecht. Wenn er gut spielt, bekommt er viel Geld.
Ja, und das, ich glaube auch, also wenn man sich überlegt, also ja genau, und du hast eben keinen Spieler, der dir die nächsten 10 Jahre immer 700 Trikots verkauft pro Tag, ne? Also das muss man dann bei ihm ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass er in irgendeiner Form die Massen auch ins Stadion bringen wird. Aber, und auch das wieder, die Tigers, ne? Nehmen wir mal, also ich meine, es sind jetzt die Tigers, zu denen er geht. Die haben auch nicht viel Kohle, und die müssen aber trotzdem schauen, wie sie in ihrer Division zurechtkommen. Und auch das finde ich nicht schlecht gemacht. Also gerade wenn du nicht so viel Geld ausgibst.
Ja, also.
Ne? Also das
kein Widerspruch von meiner Seite, und er ist ein zuverlässiger Reliever.
Genau.
Keiner fürs 9. Inning, aber.
Na, und dann haben sie noch Jack Flaherty geholt.
Ja.
Na, dann, also auch das wieder. Kleinigkeiten gemacht, weil du eben nicht auf dem großen Markt auftreten kannst, wie es andere Teams tun. Ne? Kenta Maeda hast du dir geholt, dann hast du jetzt noch mit Jack Flaherty jemanden dazugeholt. Hey, also ich hätte Jack Flaherty und Kenta Maeda gerne in meiner Starting Lineup. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, dann verstärkst du dein Bullpen mit Andrew Chaffin. Ja, der ist nicht mehr der, auf den du dich immer verlassen möchtest, aber der wird seine Innings bekommen. Und wenn es denn eben keine 70 sind, aber seine 50 sind, hat er dir geholfen in dem Jahr. Und also auch die Tigers, finde ich, haben schlaue Moves gemacht. Oder sehe ich das jetzt zu positiv?
Nö, also es ist halt im Rahmen der Möglichkeiten, aber genau. Die Tigers haben ein ähnliches Programm wie die Royals. Also sie haben die Möglichkeit, im nächsten Jahr anzugreifen, wenn ihr Starting Pitching einfach mal gesund bleibt.
Ja. Na? Naja, wer ist da noch, der war doch hier, wer ist da alles noch auf der, die hatten auch so viele auf der Injured List, ne? Ja, es ist gut, aber auch da, wie du selber sagst, es sind die Kleinigkeiten und ich finde, das haben sie gut gemacht. Absolut.
Wo du gerade eben schon auf ihn hingewiesen hast, da kamen wir noch gerade, das haben wir vergessen, Matt Carpenter ist getradet worden zu den Atlanta Braves, wird aber wahrscheinlich, also er sollte keine Wohnung kaufen dort, weil er wird wahrscheinlich nicht lange bleiben. Ray Kerr war eigentlich das Ziel von den Atlanta Braves und sie haben dafür dann Matt Carpenter noch mit dazugenommen und Drew Campbell kommt zu den San Diego Padres. Matt Carpenter, der auf der DH-Position bei den Padres jetzt, also man muss es so sagen, überflüssig war, wird jetzt nächste Saison vielleicht für die Atlanta Braves starten. Allerdings haben die schon gesagt, naja, wird wohl wieder getradet werden. Sie versuchen ihn dann in einem Trade dann noch unterzubringen.
Ja, also auch das wieder schlauer Move. Also es ist... Die Mets haben noch nichts gemacht. Ne? Es gibt noch keine Blödsinns-Moves bisher gefühlt.
Ja, Blödsinns-Move, dafür haben die Mets wirklich kein Budget mehr.
Weiß man das?
Ja, wahrscheinlich haben sie schon, aber
die Zahlen noch einfach zurück.
Mal. Der General Manager von den Mets, der ist wahrscheinlich immer noch gefesselt in seinem Büro, geknebelt. Ja,
der darf aber nichts machen
gerade. Dass er keinen Quatsch macht, ja.
Ja, also auch hier, naja, ne, es ist ja genau, Matt Carpenter wird keine Rolle spielen. Das ist, da gehen es um andere Dinge, absolut, aber. Das ist wieder ein schöner Schnörres, der gewechselt ist. Weil die finde ich jetzt auch nicht so schlecht, muss ich
sagen. Nee, ich mag, also das ist mir zu spießig, der Schnörres. Dann lieber der von Andrew Jeffery.
Ach, okay.
Ja. Also, da eins noch: Tyler Glasnow hat die Vertragsverlängerung bei den LA Dodgers unterschrieben. 5 Jahre, 135 Millionen Dollar.
Ich hasse das.
Er muss erstmal gesund bleiben.
Ja, aber auch selbst das, es ist so.
Wenn er gesund ist, ist er ein super Pitcher. Er ist leider in den letzten Jahren nicht gesund gewesen.
Ja, klar, absolut. Es ist ein Risiko, aber die Dodgers können sich das erlauben.
Ja. Jack Flaherty, du hast ihn genannt, bei den Detroit Tigers, 14 Millionen für ein Jahr bekommt er. Ist eine Wette von den Tigers, dass Flaherty seine Form wieder erreicht, die er dann mal mit den St. Louis Cardinals hatte. Tyler Mahle geht zu den Texas Rangers. Mahle hat dieses Jahr im Mai Tommy John Surgery gehabt. Hofft, dass er nächstes Jahr wieder kommen kann. Er kann 22 Millionen Dollar und kann 25 oder 5 Millionen Dollar noch zusätzlich in Performance-Bonuses bekommen. Und die Brewers haben von den Royals Taylor Clark geholt und haben dafür Right-Hand-Reliever Ryan Brady und Infielder Cam Devaney an die Royals zurückgegeben. Rowdy Tellez. Der hatte mal mit dem Brewers einmal einen Saisonstart, wo er in 14 Spielen, glaube ich, in den ersten 14 Spielen 12 Home Runs oder so hatte. Mhm. Ist bei den Pirates untergekommen, 3,2 Millionen Dollar ein Jahr.
Dreimal Candelario hatten wir noch, 3 Jahre 45 Millionen bei den Reds. Das vielleicht nicht, das, also ist jetzt kein Riesending, ne? Aber auch der hat ein neues Team gefunden.
Und die Boston Red Sox haben Tyler O'Neill unter Vertrag genommen, aber das haben wir im Notfall-Podcast mit Axel, habe ich da schon mit untergebracht.
Ja, Jason Hayward ist weiter bei den Dodgers, das habe ich nicht verstanden. Aber
ach so, gut. Und weißt du, wer auch bei den Royals bleibt, den wir im letzten Jahr schon die ganze Zeit in ein anderes Team?
Naja, Salvador Perez.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, das war dann aber irgendwann, irgendwann klar, dass er nicht mehr wird. Aber ja, auch das ist schön, ne? Die jungen Leute, jetzt hat er nochmal die Chance, in einem Team zu spielen, was vielleicht, keine Ahnung, lass sie 15, 16 Siege mehr haben. Ist doch ein geiles Gefühl.
Ja.
Also, gönne ich ihm.
Haben wir sonst alles?
Ich glaube, die wichtigsten Dinge hatten wir durch. Ne? Also ich bin das Schöne, wie du selber gesagt hast, ne? Auch im neuen Jahr, also wir werden uns jetzt dieses Jahr bei euch nicht mehr wahrscheinlich melden, außer es sollte jetzt wirklich noch irgendwas ganz, ganz Bahnbrechendes passieren, aber das sehe ich nicht. Aber es sind noch genug Free Agents, die für Geschichten sorgen werden dann im neuen Jahr und dann ist ja auch bald Februar und dann geht das Spring Training los und dann sind wir alle wieder glücklich.
Ja.
Wie überbrückst du denn die baseballlose Zeit?
Ich fliege nach Australien.
Stimmt, du darfst jetzt, ach ja, du warst die.
Ich bin im Januar nicht da.
Ja, fantastisch, ja genau, die Australian Open, ja, super.
Genau. Ja, sehr schön. Sehr schön. Mit anderen Sportarten zu tun.
Ja, ich fange gerade an, die Saison der Giants nochmal nachzuhören.
Das ist schön. Du brauchst doch gar keine Hilfe oder so, ne?
Nein, und ich möchte bitte in Therapie. Ja, also tatsächlich, ich fange damit ein bisschen an, denn Baseball fehlt mir wahnsinnig, gerade weil die Saison so viele tolle Sachen hatte. Und also so Baseball fehlt mir so sehr wie lange nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Also das hatte ich die Jahre davor nicht.
Ja, jetzt nächstes Jahr mit Jung-Ho Lee, alles besser.
Naja, und Shohei Ohtani bei den Dodgers, was wollten wir doch? Weißt du,
Aaron Nola
und... Na gut, du nicht, aber ne, die Phillies behalten viel beisammen, die Diamondbacks machen richtig, kleine Teams sind dabei, uns zu überraschen. Also ich sehe doch jetzt schon, dass es wieder eine tolle Saison wird.
Ja, wird es auf jeden Fall. Das war's mit der Saison 2023 für Just Baseball. Wir haben es tatsächlich geschafft, 45 Podcasts in diesem 45? Jahr aufzunehmen.
Ich glaube, ist das unser Rekord?
Nee. Wir haben schon
hatten mal wir schon deutlich mehr?
Über 60, glaube ich, auch gehabt. 60, als wir damals noch weniger zu tun hatten und so.
Ja, stimmt. Ne? Aber es waren viele, finde ich. 45
Podcasts und wir versuchen es im nächsten Jahr ähnlich hinzubekommen. Wir werden uns im neuen Jahr melden, dann vielleicht dann im Januar eher Axel und Florian, ich dann wohl eher nicht. Aber wir sind ab Februar dann auf jeden Fall wieder mit den Vorschauen am Start und dann Ende März geht es dann ja auch schon wieder los mit der neuen Baseball-Saison. Wir möchten uns sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, die ihr in diesem Jahr zugehört habt, für die Interaktion dann auch auf Instagram und auf Twitter beziehungsweise jetzt auch auf Blue Sky, wo ihr uns nach wie vor folgen könnt. Wir hoffen, es hat euch gefallen in den letzten 45 Ausgaben. Wir hoffen, es gefällt euch schon seit längerem. Und wenn ihr uns weiterempfehlen könnt, dann sind wir darüber auch sehr dankbar. Auch, das würde uns eine ganze Menge und sehr freuen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Und wenn ihr uns so toll findet, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf der Seite justbaseball.de. Dort gibt es auch die Möglichkeit, unter den Folgen zu kommentieren, zu dieser zum Beispiel. Da könnt ihr uns auch mit einem Klick auf den Steady-Button dann unterstützen, mit einem kleinen Betrag umgerechnet, ein Kaffee pro Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns im neuen Jahr 2024. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
How can you not be romantic about baseball?
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.